Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Geschwister, liebe Jugendliche, liebe Eltern, liebe Kinder. Ich begrüße euch alle recht herzlich zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Und ich möchte heute ein Thema anschneiden, das vielleicht ein wenig übersehen wird hier und da, nämlich die Frage, wer eigentlich die Verantwortung hat, Kinder, Jugendliche zu belehren, sie im Sinne Gottes aufzuziehen. Ist das die Verantwortung der Kirche? Ist es die Verantwortung der Eltern? Welche Verantwortung haben Kinder und Jugendliche in diesem Prozess? Gibt es da vielleicht eine Kombination, eine Beziehung? Und so möchte ich heute Ihnen zeigen, anhand der Bibel Ihnen zeigen, dass es zunächst einmal die vornehmliche Aufgabe der Eltern ist, die Kinder im Sinne Gottes zu erziehen, aber die Kirche soll und muss dabei eine Funktion erfüllen, sie soll und muss dabei helfen. Und ich möchte mit der Funktion der Kirche zunächst einmal beginnen. Und da gibt es eine sehr interessante, eine sehr wichtige Stelle im Buch Maleachi. Und in Kapitel 3 und Vers 22, da wird etwas sehr Deutliches gesagt und diese Stelle bezieht sich auf die Wiederkunft Jesu Christi. Sie bezieht sich nicht unbedingt auf das erste Kommen von Jesus Christus. Und da heißt es hier, gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte. Das hört sich nicht so an, als ob das Alte Testament das Gesetz der 10 Gebote, der Satzungen, der Rechtsvorschriften abgeschafft seien. Und dann fährt es fort zu sagen, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der große und schreckliche Tag des Herrn bezieht sich auf die Zeitspanne, so ungefähr ein Jahr, vor der Wiederkunft Jesu Christi, einer Zeitspanne, die im Buch der Offenbarung beschrieben wird, die wirklich schreckliche Konsequenzen haben wird für die Menschheit, die nicht bereit ist, nicht willens ist, zu bereuen. Und so lesen wir, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage oder anders übersetzt, besser übersetzt, der völligen Vernichtung preisgebe. Also es wird eine Zeit kommen, wo einige diese Ermahnung beherzigen werden. Und so dass es nicht dazu kommen muss, dass Gott die gesamte Erde mit allen Menschen und allen Tieren vernichten wird. Nun, was ist mit dieser Stelle gemeint? Zunächst einmal gibt es eine weitere Stelle in Maleachi 3 und Vers 20, die sich auch auf den gleichen Zeitpunkt hier bezieht. Und da heißt es, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und das Heil unter ihren Flügeln. Es heißt hier das Heil unter ihren Flügeln. Es kann auch mit Heilung übersetzt werden. Die Elberfelder Bibel übersetzt es so, die Schlachterbibel übersetzt es so, die Neue Lutherbibel 2009 übersetzt es so und die Hoffnung für alle schreibt, sie wird euch Heilung bringen. Es ist dieselbe Heilung, von der hier in Maleachi Kapitel 3, Vers 22 die Rede war. Es ist die Heilung einer Veränderung der Herzen der Eltern gegenüber den Kindern und der Herzen der Kinder gegenüber den Eltern. Nun, wie ich sagte, dies bezieht sich hauptsächlich auf die Wiederkunft Christi. Es würde eine Ermahnung erfolgen, eine Lehre erfolgen, eine Belehrung erfolgen, sodass es zu einer Änderung noch kommen kann zwischen Eltern und Kindern. Aber es geht nicht nur buchstäblich jetzt um Eltern und Kinder und es geht auch nicht buchstäblich nur um die Wiederkunft Christi. Wenn wir uns zusammen Lukas Kapitel 1 anschauen, Lukas Kapitel 1, da wird diese Stelle zitiert, aber sie wird in einem etwas anderen Zusammenhang zitiert, in den Versen 15 bis 17. Lukas 1 und Vers 15. Und hier ist die Rede von Johannes dem Täufer. Und er war derjenige, der das Volk vorbereiten sollte auf das erste Kommen Jesu Christi. Und da heißt es hier in Vers 15, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon vom Mutterleibe an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geiste und in der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten zuzurichten, dem Volk oder dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Vorbereitet für das Erscheinen, das erste Kommen Jesu Christi. Es geht hier also um eine Vorbereitung durch Johannes den Täufer. Er würde nicht der Elia sein, der schon längst gestorben sein würde, sondern er würde im Geist und in der Kraft des Elia kommen, um diese Funktion zu erfüllen. Aber schauen Sie, es geht nicht nur um buchstäbliche Kinder, es geht auch um die Kinder Gottes, die Israeliten, die sich bekehren würden zu Gott, dem Vater, und zu den Vätern, die ihnen die Wahrheit gelehrt haben. Nun, Johannes der Täufer war nicht der Elia. Das wird klar und deutlich gesagt in Matthäus Kapitel 17 und die Verse 10 bis 13. Und die Jünger fragten ihn und sprachen, warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Er antwortete und sprach, ja, Elia kommt und wird alles zurechtbringen oder wiederherstellen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen, und sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten, so wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Und da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Also Johannes der Täufer war jemand, der im Geist der Kraft des Elia gekommen war. Wie auch der ursprüngliche Elia dazu beigetragen hatte, dass einige aus dem Volk Israel sich zu Gott bekehren würden. Aber in Kapitel 11, in Matthäus Kapitel 11 und die Verse 13 bis 15, da sagt Christus Folgendes. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Dann Worten, er würde im Geist und in der Kraft des Elia kommen. Wer Ohren hat, der höre. Aber dann würde Elia selbst, oder vielmehr Johannes, der Täufer, selbst gefragt werden, ob er der Elia sei. Und seine verblüffende Antwort ist in Johannes Kapitel 1 und Vers 21. Johannes Kapitel 1 und Vers 21. Und sie fragten ihn, ja, was dann? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin es nicht. Zunächst einmal, er war nicht der buchstäbliche Elia, sondern er kam lediglich im Geist und in der Kraft des Elia. Aber Johannes wusste auch um die Prophezeiung des Malachi. Und er wusste auch, dass letztendlich das zweite Kommen Jesu Christi angesprochen wurde im Buch Malachi. Und er wusste letztendlich auch, dass derjenige, der kommen würde, um alles wiederherzustellen, niemand anderer sein würde als Jesus Christus selbst. Und das ergibt sich aus Apostelgeschichte 3, aus der Predigt des Petrus. Aber gleichwohl sollte ja noch jemand kommen vor der Wiederkunft Christi, um diese Bekehrung der Väter zu den Kindern und umgekehrt herbeizuführen. Und so sind wir in der Kirche des ewigen Gottes immer schon der Überzeugung gewesen, dass es zunächst einmal Herbert W. Armstrong war, der damalige menschliche Leiter der Kirche Gottes, der diese Aufgabe erfüllt hat. Aber dann starb er. Und damit hat die Erfüllung nicht einen Abschluss gefunden. Diese Aufgabe, diese Verantwortung sollte nach wie vor weitergeführt werden. Und der Armstrong hat selbst öfters gesagt, dass er als der Repräsentant der Kirche Gottes letztendlich diese Aufgabe erfüllte. Aber es war die Kirche, die diese Aufgabe hatte und haben sollte und weiter haben würde, um diesen Prozess bis hin zur Wiederkunft Christi durchzuführen. Und so sind wir heute mit dieser Aufgabe betraut, teilzuhaben an dieser Aufgabe, die Prophezeiung, die im Buch Malachi geschrieben steht, zu erfüllen. Und das bedeutet, eine Beziehung herzustellen, dabei mitzuhelfen, eine Beziehung herzustellen zwischen Eltern und Kindern. Und darauf möchte ich heute ganz besonders eingehen. Und so ist es zunächst einmal die Verantwortung der Eltern, eine Beziehung herzustellen, wenn sie nicht besteht, wenn sie nicht so besteht, wie sie bestehen sollte. Und das wird klar und deutlich im 5. Buch Mose zum Ausdruck gebracht. 5. Buch Mose, Kapitel 4. Und da lesen wir die Verse 1 und 2. 5. Mose, Kapitel 4, und Vers 1. Und nun höre, Israel, die Gebote und Rechte, die ich euch lehre, sagt Mose hier, dass ihr sie tun sollt, auf dass ihr lebt und hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, der Gott unserer Väter, gibt. Ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahrt die Gebote des Herrn eures Gottes, die ich euch gebiete. Und dann fährt er fort, in Vers 5 Folgendes zu sagen. Siehe, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen, so haltet sie nun und tut sie. Es geht nicht nur um das theoretische Wissen hier, es geht auch darum, dass man das praktiziert. Denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. Wenn sie alle diese Gebote hören werden, dann müssen sie sagen, ja, was für weise und verständige Leute sind doch dieses ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem Götter so nahe sind wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben, und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang, und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun, den Tag, da du vor dem Herrn, deinem Gott, standest auf dem Berge Horeb, oder an dem Berge Horeb, als der Herr zu mir sagte, versammle mir das Volk, dass ich sie meine Worte hören lasse, und sie mich fürchten lernen, alle Tage ihres Lebens, auf Erden und ihre Kinder lehren. Also hier klar und deutlich sollen die Eltern die Kinder belehren über Gott, über sein Wort, über seine Gebote, auch über die Handlungen, die Gott in dem Leben der Eltern vorgenommen haben mag. Das weitergeben an die Kinder, ihnen diese Weisheit, diese Wahrheit kundtun. Eine weitere Stelle findet sich in 5. Mose, Kapitel 6 und die Verse 6 bis 7. 5. Mose 6 und die Verse 6 bis 7. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Schauen Sie, es sollte keine Gelegenheit versäumt werden, dies zu tun. Zunächst einmal muss man natürlich selber es tun, die Gebote halten. So lesen wir dies auch in Kapitel 6 und Vers 1. Da heißt es, dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, dass ihr sie tun sollt in dem Lande, in das ihr zieht, um sie einzunehmen, damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf dass du lange lebst. Sie sollen also weitergegeben werden, die Gesetze, die Rechte, die Gebote Gottes, an die Kinder, an die Kindeskinder. Das ist die Aufgabe, klar und deutlich, der Eltern. In Kapitel 6, angefangen in Vers 16, wird dies noch deutlicher. 5. Mose 6 und Vers 16. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen oder nicht auf die Probe stellen, wie ihr ihn versucht oder auf die Probe gestellt habt in Massa, sondern sollt halten die Gebote des Herrn eures Gottes, seine Vermahnungen, seine Rechte, die er dir geboten hat, dass du tust, was recht und gut ist vor den Augen des Herrn, auf dass es dir wohlgehe und du hineinkommst und einnehmest das gute Land, von dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, dass du verjagen wolle alle deine Feinde vor dir, wie der Herr es zugesagt hat. Vers 20. Wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird, Was sind das für Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der Herr, euer Gott und unser Gott geboten hat? So sollst du deinem Sohn sagen: Wir waren Knechte des Pharao in Ägypten, und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand. Und der Herr tat große und furchtbare Zeichen und Wunder an Ägypten und am Pharao und an seinem ganzen Hause vor unseren Augen und führte uns von dort weg, um uns hineinzubringen und uns dies Land zu geben, wie er unseren Vätern geschworen hatte. Und der Herr hat uns geboten, nach all diesen Rechten zu tun, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten, auf dass es uns wohlgehe alle Zeit und er uns am Leben erhalte, so wie es heute ist, und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er uns geboten hat. Schauen Sie, der Sohn fragt den Vater: Warum tut ihr das, was ihr tut? Warum haltet ihr den Sabbat? Warum haltet ihr die heiligen Festtage? Warum haltet ihr kein Weihnachten, kein Ostern? Das ist die Gelegenheit, wo der Vater es erklären muss, wenn er es nicht vorher schon getan hat. Warum er das tut? Nun, er muss selbst natürlich die Antworten wissen. Aber es ist dies wiederum, wie wir sehen, die Verantwortung der Eltern, dies den Kindern beizubringen. Wie wir nachher sehen werden, die Kirche wird und soll dabei helfen. Aber es ist zunächst einmal die Verantwortung der Eltern. Und das bedeutet natürlich auch, dass Eltern die Kinder zu den Versammlungen, den wöchentlichen Sabbatversammlungen, den heiligen Jahresfesten, wo Versammlungen stattfinden, mitbringen. Nicht zu Hause lassen. Nicht sagen, ach ja, die können sich zu Hause irgendwie über Internet das anhören oder ansehen oder anschauen. Ich will meine Ruhe haben am Sabbat, ich gehe dann alleine. Das ist nicht das, was uns die Bibel lehrt. So, schauen wir uns einmal das Buch Nehemia an. Nehemia und Kapitel 8. Die Verse 1 bis 3. Nehemia Kapitel 8 und die Verse 1 bis 3. Es heißt im vorgehenden Vers noch, dass der 7. Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren. Und da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hatte. Vers 2. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des 7. Monats, dem Posaunenfest, und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und wo es hier heißt, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, da übersetzt die Hoffnung für alle es akkurater und wichtiger und besser, und vor den Kindern, die alt genug waren, um es verstehen zu können. Nun, auch das besagt jetzt nicht, dass die Kinder, die noch nicht alt genug waren, nicht zur Versammlung kamen, denn die Männer und Frauen kamen ja auch, die konnten ja schlecht die Kinder so alleine zu Hause lassen. Aber es wird ganz besonders hier betont, Kinder, die alt genug waren, um es verstehen zu können. Wie alt sind ihre Kinder? Wie alt seid ihr? Ihr Kinder, die ihr mir jetzt zuhören möget, achtet ihr darauf, was gesagt wird? Achten die Eltern darauf, dass die Kinder zuhören? Oder lässt man die Kinder so ihre eigenen Dinge tun, unabhängig davon, was gesagt wird, was gepredigt wird? Schauen Sie, auch das ist Verantwortung der Eltern, zuzusehen, dass die Kinder zuhören, wenn sie alt genug sind. Und wann sind sie alt genug? Nun, wenn sie ein Buch lesen können, dann können sie auch mitlesen in der Bibel. Darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Schauen wir uns zunächst einmal Sprüche Kapitel 22 an. Sprüche Kapitel 22 und Vers 6. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Es geht hier um Gewöhnung. Es geht hier darum, eine Gewohnheit in seinem Leben zu erlangen. Eine christliche Erziehung, sagen uns auch viele Kommentare, beinhaltet für Kinder die Versammlungen zu besuchen. Und es ist die Verantwortung der Eltern, zuzusehen, dass sie das tun und dass sie zuhören. Dadurch wird auch eine Gewöhnung, eine Gewohnheit etabliert. Schauen Sie in Matthäus Kapitel 19. Da wird etwas Interessantes gesagt. Und es geht ganz offensichtlich hier um die Eltern. In Matthäus Kapitel 19 lesen wir die Verse 13 bis 15. Da wurden Kinder zu ihm gebracht, zu Jesus. Nun, wer hat die Kinder gebracht? Es waren nicht die Jünger, denn die wollten das ja sogar verhindern. Es waren die Eltern. Die Eltern brachten die Kinder zu Jesus. Warum? Dass er die Hände auf sie legte und betete. Und die Jünger fuhren sie an. Aber Jesus sprach, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Himmelreich. Die Einstellung, die die Kinder haben, die sollen auch die Erwachsenen haben. Aber Christus sagte deutlich, lasst sie zu mir kommen. Mit anderen Worten, lasst sie die Versammlungen besuchen, wo das Wort Jesu Christi, das Wort Gottes gepredigt wird. Wehret es ihnen nicht. Und es waren hier die Eltern, die diese Verantwortung hatten, die diese Verantwortung erfüllten. Die wollten, dass Jesus die Kinder segnete, was er dann auch getan hat, wie der nächste Vers und sagt. Die Kinder jeden Sabbat zur Versammlung zu bringen, und ich spreche jetzt von ganz buchstäblich einer persönlichen Gegenwart, das erzeugt eine gewisse Gewohnheit, den Sabbat zu halten und Versammlungen zu besuchen. Und diese Gewohnheit ist sehr wichtig. Und die Hoffnung ist, dass wenn man diese Gewohnheit hat, dass man dann auch nicht davon lässt. Nun, das ist dann die Entscheidung der Kinder, der Jugendlichen, wenn sie halt alt genug sind, Entscheidungen zu treffen. Und einige machen natürlich total die falschen Entscheidungen, treffen die. Aber es ist zunächst einmal die Verantwortung der Eltern, alles zu tun, was sie können, damit es zu einer richtigen Entscheidung wird. In Lukas Kapitel 4, da lesen wir in Vers 16. Christus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu beten. Er war mit der Gewohnheit aufgewachsen, am Sabbat die Synagoge zu besuchen. Es waren die Eltern, die das zu Wege geleitet und gebracht haben. Wir lesen zum Beispiel in Lukas Kapitel 2, dass die Eltern alljährlich mit den Kindern, in diesem Falle mit dem Kind Jesus, nach Jerusalem gingen, um das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote zu halten. Und so lesen wir in Lukas Kapitel 2 und in Vers 41. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, das heißt nicht, dass er erst zum Passafest ging, als er 12 Jahre alt war, aber als er 12 Jahre alt war, da gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, da blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Und sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten. Und sie kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, da gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte. Das war jetzt seine Verantwortung, das war jetzt die Verantwortung des Knaben Jesus Christus. Das ist eure Verantwortung, den Predigern, den Lehrern der Kirche Gottes zuzuhören, wenn ihr Kinder seid. Wie alt seid ihr? Christus war 12 Jahre alt. Er hörte den Lehrern zu und er fragte sie. Ihr habt Fragen? Fragt ihr? Oder habt ihr gar keine Fragen? Vielleicht, weil er gar nicht zuhört. Und alle, die ihm zuhörten, die verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, da entsetzten sie sich, das sind die Eltern, und seine Mutter sprach zu ihm, mein Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater, Josef, das war ja der Stiefvater, und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, ja, warum habt ihr mich denn gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Er sprach jetzt von Gott, dem Vater. Und es gibt andere Übersetzungen, die es deutlicher machen. Zum Beispiel die Mengebibel schreibt, dass ich mich mit den Dingen oder den Angewohnheiten oder den Angelegenheiten, den Geschäften meines Vaters beschäftigen muss. ist eine andere Art und Weise, dies zu übersetzen. Aber sie verstanden das Wort nicht, das er ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam, und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen, und Jesus nahm zu an Weisheit, an Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Mit anderen Worten, er sagte seiner Mutter und seinem Stiefvater, nun, Gott ist ja doch mein Vater, wie ihr das doch wisst, ihr habt mir das doch alles selbst beigebracht, und wieso wundert ihr euch jetzt darüber, dass ich hier im Tempel sitze und mich über die Dinge auslasse, mich an den Dingen interessiert zeige, die ja doch das Wort Gottes, das Wort meines Vaters im Himmel darstellen. Eine sehr interessante Aussage von Jesus, der 12 Jahre alt war. Der wusste genau, wovon er sprach bereits schon, weil er aufgewachsen war mit dieser Erkenntnis, dieser Weisheit, die ihm natürlich auch durch Maria und Josef mitgeteilt worden sind. Und so lesen wir in Epheser Kapitel 6 die Anweisung Gottes an die Väter. Epheser Kapitel 6 und Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. In der Zucht und Ermahnung des Herrn. Mit anderen Worten, man soll das, was Gott uns sagt, an die Eltern weitergeben, wie wir das auch schon im 5. Buch Mose gelesen haben. Abraham ist ein sehr interessantes und gutes Beispiel. Wir lesen das in 1. Mose Kapitel 18. 1. Mose 18 und in Vers 19. Da sagt Gott Folgendes zu und über Abraham. Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Die englische Authorized Version, also die ältere King James Bibel, die bringt es etwas deutlicher her. Die übersetzt wie folgt, dass Gott sagt, ich kenne ihn, ich kenne Abraham, dass er seinen Kindern befehlen wird. Mit anderen Worten, ich weiß, dass er seinen Kindern befehlen wird, sie unterrichten wird, sie dahin ausrichten wird und sie werden den Weg des Herrn bewahren. Gott war davon überzeugt, dass Abraham das tun würde. Gott will, dass sie, wenn sie Eltern sind, ebenfalls dieser Verantwortung nachkommen. Zunächst einmal geht es hier um die Väter. Aber das schließt die Mütter in keinster Weise aus. Da gibt es vielleicht gewisse Unstimmigkeiten, gewisse Fragen, die sich hier ergeben, denn wir wissen ja, dass die Bibel uns klar und deutlich sagt, dass Frauen nicht in der Gemeinde predigen sollen. Das sagt die Bibel deutlich. Ich habe Frauen predigen gehört, mit anderen Worten auf dem Fernsehen manchmal, und da wird das alles so total ignoriert. Und da wird gesagt, ja, der Paulus, der hatte lediglich Huren in gewisser Weise ansprechen wollen. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Wir müssen uns schon an das halten, was die Bibel lehrt. So lesen wir in 1. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 11 bis 15. 1. Timotheus 2 und die Verse 11 bis 15. Da heißt es, eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre. Auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Der Zusammenhang in der Versammlung, in der Gemeinde und der Zusammenhang, Gott will nicht, dass die Frau über den Mann herrsche oder dass sie ihn belehre in der Versammlung. Mit anderen Worten, nicht da am Podium stehen, an der Kanzel stehen, in Anführungszeichen, und da Predigten halten. Er fährt fort, Vers 13. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot. Sie wird aber gerettet werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Nun, einige interpretieren dies so, dass die Frau nur dann gerettet wird, wenn die Kinder in der Liebe und so weiter bleiben. Das ist nicht unbedingt das, was hier gemeint sein muss. Die Hoffnung für alle bringt es wie folgt. Doch auch sie wird gerettet werden, die Frau, auch und gerade dann, wenn sie ihre Aufgabe als Frau und Mutter erfüllt, vorausgesetzt sie, mit anderen Worten die Mutter, die Frau, sie vertraut auf Gott, bleibt in seiner Liebe und tut besonnen seinen Willen. Mit anderen Worten, natürlich, wenn die Frau abfällt von der Wahrheit, dann wird sie nicht mehr gerettet werden. Das ist klar. Aber auch hier wird deutlich, dass die Frau die Aufgabe hat, Kinder zu erziehen, zu belehren, über das Wort Gottes, über Gott zu belehren. Nicht nur der Vater. Sie soll aber das nicht in der Gemeinde tun, dass sie jetzt von der Kanzel aus der ganzen Gemeinde eine Predigt gibt. Das ist nicht damit gemeint. Und so lesen wir das auch in 1. Korinther Kapitel 14 und die Verse 33 bis 35. 1. Korinther 14 und die Verse 33 bis 35. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in den Gemeindeversammlungen. Denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Es steht einer Frau schlecht an, in der Gemeindeversammlung zu reden, mit anderen Worten zu predigen. Sie sollen ihre Männer zu Hause fragen. Das setzt voraus, dass die Männer zunächst einmal bekehrte Christen sind, die das Wort Gottes verstehen. Und es setzt voraus, dass sie das Wort Gottes verstehen. Und wenn es da irgendwelche Fragen gibt, dann können sich die Männer an die Predigerschaft wenden. Also das ist hier klar und deutlich gesagt. Frauen sollen nicht in der Gemeindeversammlung predigen. Das bedeutet aber nicht, dass sie ihre Kinder nicht belehren sollen, dass sie sagen sollen, okay, das überlasse ich jetzt dem Vater, ich habe damit jetzt nichts zu tun, ich darf ja nicht lehren. Das ist sicherlich nicht damit gemeint, ganz und gar nicht. Und so schauen wir uns einige Stellen näher an. Sprüche Kapitel 1. Sprüche Kapitel 1 und lesen wir Vers 8. Mein Sohn, gehorche der Zucht deines Vaters und verlass nicht das Gebot deiner Mutter. Also, die Mutter soll die Kinder lehren, ihnen gebieten, die Menge Bibel schreibt, verlasse nicht die Zucht und Belehrung deiner Mutter. Die neue King James Bibel schreibt, der Anweisung deiner Mutter. Und die Schlachter Bibel schreibt, höre mein Sohn auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Also klar und deutlich hat die Mutter die Verantwortung, die Aufgabe, zusammen mit dem Vater die Kinder zu belehren. Und zwar geht es natürlich um Gott, um sein Wort. In 2. Könige, Kapitel 22, lesen wir einmal die Verse 1 bis 2. 2. Könige, Kapitel 22, die Verse 1 bis 2. Josua war 8 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida, eine Tochter Adajas aus Botskat. Und er tat, was dem Herrn wohl gefiel. Und er wandelte ganz in dem Wege seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Und dann wird erklärt, was er tut, als er 18 Jahre alt war. Aber die gesamte Kinderzeit, die Jugendzeit, stand unter offensichtlich der Obhut seiner Mutter, die ihn belehrte, die ihn über Gottes Wort unterrichtete, sodass er nicht abwich von dem Wort Gottes. Das war die Aufgabe, die Verantwortung der Mutter, die sie erfüllte. Das gilt ganz besonders jetzt für Mütter, die, sagen wir einmal, keinen Ehemann haben oder aber der Ehemann ist nicht bekehrt. Dann obliegt es ganz eindeutig der Mutter. Und es liegt bei der Mutter, das Kind über Gott auf richtige Weise zu belehren. Schauen wir uns Titus Kapitel 2 an. Titus Kapitel 2 und die Verse 2 bis 5. den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld, desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es Heiligen ziemt, nicht verleumderisch, nicht im Trunk ergeben, fähig, Gutes zu lehren, damit sie die jungen Frauen zur Besonnenheit anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, verständig seien, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes gelästert werde. Nun, wo es hier heißt, zur Besonnenheit anhalten in Vers 4, da übersetzt die Neue Lutherbibel 2009, dass sie die jungen Frauen lehren, ihre Männer und die Kinder zu lieben. Auch das ist eine interessante Aufgabe der älteren Frauen, die jungen Frauen zu lehren. Ganz besonders, sagen wir mal, wenn es sich um Großeltern handelt, der Großmutter der Kinder, mit Antworten der älteren Mutter, die ihre Tochter dahingehend belehrt, dass sie ihren Ehemann, ihre Kinder lieben soll. Das ist auch eine Aufgabe, die die Frauen haben. Schauen Sie, es geht nur um die Verantwortung, die die Frauen haben, die die Männer haben, im Hinblick auf ihre Kinder und sogar auch Kindeskinder. Das ist nicht die Verantwortung der Kirche zunächst einmal. Das ist die Verantwortung der Eltern. Und so lehrt man mit Worten und so lehrt man mit Taten. Man lehrt den Kindern zu allen Zeiten göttliche Prinzipien und Gottes Wort. Nun, als wir damals in Pasadena ankamen, unsere Kinder, die wurden dann, als sie alt genug waren, in die Privatschule der Kirche gegeben, der Imperial Schools, und die wurden dann dort natürlich belehrt. Es waren dies natürlich auch Schulen oder eine Schule, die total vom Staat anerkannt war. Und es gab da auch natürlich Bibellehren und es waren vielfach auch Frauen, Lehrerinnen, die insoweit über Prinzipien in der Bibel die Kinder belehrt haben, auf richtige Weise. Bis dann die Apostie kam natürlich, aber zunächst einmal in richtiger Weise. Und so wurden auch unsere Kinder über Gott und die Bibel belehrt in Imperial Schools. Es gab da keine Predigten in dem Sinne, aber eine Belehrung fand statt. Und das ist auch richtig so. Und das ist auch total im Einklang stehend zu dem, was wir gelesen haben über die Rollen der Frauen in der Kirche. Wie geht es jetzt weiter mit den Kindern? Nun, sie sollen nicht aufsässig sein, sie sollen nicht rebellisch sein, wenn Eltern die Kinder belehren. Ich will euch ansprechen, ihr Kinder, ihr Jugendlichen. Ihr sollt euch nicht abwenden von dem, was eure Eltern euch sagen, wenn sie zu euch über Gott und sein Wort sprechen. Ach, ich habe keine Lust, ich will mir das jetzt nicht anhören. Ich will mal lieber dies und jenes mal anhören und mich damit beschäftigen. Was geht mich das jetzt an, was meine Eltern mir sagen? Kann man das vielleicht in der Kirche anhören, so am Sabbat? Nein, nein. Aufhören, so zu denken und auf das achten, was euch eure Eltern sagen und lehren, wenn sie euch über Gott und sein Wort belehren. Und so lesen wir das in Epheser Kapitel 6, die Verse 1 bis 3. Epheser Kapitel 6 und die Verse 1 bis 3. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Damit ist ein Versprechen verbunden. Es wird dir dann wohlgehen und du wirst nicht einen frühzeitigen Tod sterben. Wenn einige Kinder und einige Eltern das beherzigt, oder vielmehr einige Kinder und einige Jugendlichen das beherzigt hätten, und natürlich auch geht es darum, dass sie zugehört hätten, dann hätten sie vielleicht nicht diesen falschen Weg eingeschlagen und wären abgewichen vom Weg Gottes, sind jetzt draußen in der Welt und tun alles das, was sie nicht tun sollten. Und ich hoffe für sie, dass sie zur Besinnung kommen, dass sie zurückkehren zu der Wahrheit. Aber es hatte vielfach damit zu tun, man hatte kein Interesse, man wollte nicht zuhören, man wollte rebellisch sein. Wenn ihr mir zuhört, Seid nicht rebellisch, denn die Bibel warnt davor. In Jesaja Kapitel 3 lesen wir Vers 5. Jesaja Kapitel 3 und Vers 5. Da heißt es: Im Volk wird einer den anderen bedrängen, ein jeder seinen Nächsten. Der Junge geht los auf den Alten und der Verachtete auf den Gelehrten. Eine schreckliche Situation in unserer Gesellschaft heute wird angesprochen. Totale Rebellion der jungen Leute gegenüber den älteren Leuten. Man will da einfach nichts mehr davon wissen. Ach, die sind ja total alle, die leben im Steinzeitalter, die wissen ja nicht, worum es geht. Ich weiß das viel besser. Sie rebellieren und sie gehen dann auch manchmal sogar gewalttätig gegen ihre Eltern vor. Das muss man sich mal vorstellen. In Jesaja 3 und Vers 12. Mein Volk, seine Gebieter üben Willkür und Wucherer beherrschen es. Mein Volk, deine Führer verführen dich und verwirren den Weg, den du gehen sollst. Auch hier nicht unbedingt die beste Übersetzung. Die Lutherbibel 2009, die schreibt es wie folgt. Kinder sind Gebieter meines Volkes oder auch der Eltern. Und Frauen herrschen über sie. Schauen Sie, im Gegensatz zu dem, was wir gerade gelesen haben, dass Frauen keine Dominanz haben sollen über Männer in diesem Sinne. Und Kinder sind diejenigen, die den Eltern sagen, was zu tun und zu lassen ist, nicht andersherum. Aber Gott verdammt dies, verurteilt dies. Er sagt, das ist falsch. Das ist eine falsche Situation. Die soll nicht, gerade nicht in Gottes Kirche, geschehen. In Sprüche 23 wird gesagt, wie es geschehen soll. Sprüche 23 und in Vers 22. Sprüche 23 und Vers 22. Gehorche deinem Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt wird. Ach, was weiß die denn? Das will ich erst gar nicht wissen. Das will ich gar nicht zuhören. Sprüche 30 und Vers 17. Sprüche 30 und Vers 17. Eine sehr ernste Warnung wird hier ausgesprochen. Ein Auge, das den Vater verspottet und verachtet, der Mutter zu gehorchen, das werden die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Nun, ihr wollt sicherlich nicht in einer solchen Situation stecken. Und so ist die Kirche da, um den Eltern bei der Kindererziehung zu helfen, sie dabei zu unterstützen, nicht ihre Funktion zu übernehmen, aber sie unterstützen. Und die Eltern sollten im Gegenzug die Kirche bei dieser Funktion unterstützen. Das gehört nämlich zusammen. Das bringt nichts, wenn auf der einen Seite die Eltern jetzt versuchen wollen, ihre Kinder auf richtige Weise zu erziehen, aber sich da irgendwo in keinster Weise an das halten, an dem beteiligen, was die Kirche veranstaltet. Und natürlich ist es nicht die Aufgabe der Kirche, sich die Funktion der Eltern anzumaßen. Wir sind dabei, eine neue Broschüre herzustellen. Und zwar geht es um die Jugend. Und diese Broschüre wird hauptsächlich sich an die Jugendlichen wenden, auch die Jugendlichen bitten, die Broschüre zu lesen, zu studieren. Es geht aber auch darum, dass die Eltern die Kirche dabei unterstützen, dass sie die Jugendlichen dazu anleiten und ermahnen, die Broschüre zu lesen. Man sollte sie vielleicht zusammenlesen und die Kinder vielleicht, die noch ein wenig zu jung sind, da können die Eltern natürlich diese Broschüre nehmen und die Prinzipien, wenn sie nicht die gesamte Broschüre lesen wollen, die Prinzipien, die dort enthalten sind, den Kindern nahebringen anhand der Bibel. Wie ich sagte, diese Broschüre ist dabei fertiggestellt zu werden im Englischen und wenn das der Fall ist, werden wir sofort daran gehen, sie ins Deutsche zu übersetzen, weil sie so wichtig ist. Um das, was wir gelesen haben im Buch Maleachi, auch in die Tat umzusetzen, dass sich die Verhältnisse zwischen Kindern und Jugendlichen und Eltern verbessern, damit Gott nicht kommt, um die Erde der völligen Vernichtung preiszugeben. Und wir haben so einiges bereits schon zusammengestellt, auf das ich hier eingehen möchte. In dieser Broschüre wird es gesagt, aber hier kurz so als Hinweis auf das, was dort gesagt wird und näher erklärt wird. Aber die Eltern sollten zusammen mit den Kindern die Bibel lesen. Wie oft tut man das? Und wenn es um schwierigere Stellen geht, sollten die Eltern diese schwierigeren Stellen den Kindern erklären. Die Kinder sollten eine Bibel haben. Ich spreche jetzt nicht hier vom Computer, spreche nicht von Laptop und Handy und was weiß ich nicht alles. Sie sollten eine gedruckte Bibel haben, hier. Und die sollten sie lesen. Und sie sollten die aufschlagen. Und sie sollten beginnen, und die Eltern sollten sie dazu anleiten, die Bibel zu markieren. Gewisse Stellen mit Buntstiften zu markieren. Damit man die auch selbst liest, damit man die auch später wieder finden kann. Kinder und Jugendliche sollten von den Eltern dazu angehalten werden, unsere Broschüren anhand der Bibel zu lesen. Nicht über Computer, sondern die gedruckten Broschüren. Wir haben die alle gedruckt. Die können Sie ohne weiteres erhalten. Sind alle kostenlos erhältlich. Und Sie sollten sie zusammen lesen. Und dann auch besprechen, wenn irgendwie Fragen aufkommen. Wie ich sagte, wenn die Kinder vielleicht noch zu jung sind oder wenn man irgendwie da nicht so begeistert davon ist, dann kann der Vater, dann kann die Mutter Stellen aus der Broschüre den Kindern vorlesen. Und dann zusammen dies in der Bibel lesen. Schauen Sie, das bringt auch eine gewisse Kommunikation, eine gewisse Zusammenarbeit zutage zwischen Eltern und Kindern. Nicht sagen, ach, ich bin jetzt irgendwo zu müde als Eltern, wenn ich nach Hause komme. Oder ich habe den ganzen Tag gearbeitet in der Küche, im Haus. Ah, das ist mir jetzt irgendwie zu viel. Und wenn der Sabbat kommt, da will ich mich jetzt mal selbst auf mich selbst besinnen und dann die sollen die Kinder halt draußen rumspielen oder sonst was machen. Nein, es geht darum, die Kinder in der Zucht, in der Ermahnung des Herrn zu erziehen. Und so geht es auch darum, dass Kinder, Jugendliche auch, aber ich gehe jetzt hauptsächlich auf Kinder ein, sie sollten gewisse Stellen auswendig lernen. Und ich meine auswendig lernen. Und es gibt da auch gewisse Gedichte, die geschrieben worden sind. Zum Beispiel, ich bin als Kind damals auf ein Gedicht gestoßen, die sogenannten 7 Tage der Schöpfung. Wir wissen natürlich, dass es nicht die ursprüngliche Schöpfung war, sondern dass Gott in 7 Tagen die Erde, die vernichtet worden war, die Erdoberfläche hat er dann wieder hergestellt in 7 Tagen. Und das Gedicht hört sich ungefähr so an. Aber es gibt viele Gedichte, die man finden kann, die gut sind. Am ersten Tag schuf Gott das Licht, am zweiten in den Himmelricht, am dritten schuf er Land und Meer, am vierten gar der Sterne her, am fünften Fisch und Vogelschar, am sechsten Tier und Mensch da war, am 7. Tag hat Gott geruht, und seine Werke waren gut. Das ist etwas, was ein Kind sehr leicht sich merken kann, wenn es die Eltern ihm beibringen. Ich weiß es immer noch, als ich es damals als Kind gelehrt bekam. Die 10 Gebote. Die Kinder sollten die 10 Gebote kennen. Die Eltern sollten die Kinder dazu anleiten, die 10 Gebote auswendig zu lernen. Zunächst einmal vielleicht die kurze Form, aber dann letztendlich auch die gesamte Form, die im 2. Buch Mose beschrieben steht. Sagen Sie nicht, ach, das können unsere Kinder nicht, die haben dazu kein gutes Gedächtnis. Wissen Sie, dass Jugendliche und Kinder im Judentum die gesamte Bibel auswendig lernen sollen? Ja, wenn die das können, dann können wir mit Sicherheit unsere Kinder dazu anleiten, die 10 Gebote auswendig zu lernen. Wie sieht es mit dem Vaterunser aus? Diese Anleitung, die uns Christus gegeben hat. Wir verstehen natürlich, dass das Vaterunser nicht ein Gebet ist, das man immer und immer und immer wieder so wortwörtlich überholen soll und wiederholen soll. Aber es ist schon wichtig, dass man diese Prinzipien kennt. Man kann ohne weiteres als Kind dazu ermutigt werden, das Vaterunser auswendig zu lernen. Ich musste das als Kind auch tun. Meine Eltern, mein Vater war Katholik, wir mussten am Abend, mein Bruder und ich, uns hinstellen und mussten dann jeden Abend das Vaterunser hier sagen. Problem war nur, wir mussten dann auch das Ave Maria danach hier sagen. Und das war natürlich total verkehrt, aber das wusste man natürlich als Kind nicht. Aber das Vaterunser, etwas, was die Kinder durchaus auswendig lernen sollten, ausländisch wissen sollten. Wie sieht es mit den Büchern der Bibel aus, mit der richtigen Reihenfolge? Das ist etwas, was mich meine Tochter letztens noch daran erinnert hat, wie sie das in Imperial School gelehrt bekam. Es gab da im Englischen ein Lied, das dann gesungen wurde, das die richtige Reihenfolge der biblischen Bücher darstellte. Ich habe mal im Internet nachgeguckt, ob es sowas im Deutschen gibt. Es gibt zwar ein Gedicht, aber das fand ich nicht sonderlich gut, dass die Reihenfolge der Bibel, der biblischen Bücher darlegt. Ich werde vielleicht versuchen, mal selbst ein Gedicht zu schreiben. Aber das sind so Sachen, die man den Kindern beibringen sollte. Da brauchen die nicht immer laufend, dann wenn sie in der Versammlung sind, die ganze Zeit damit zu verbringen, herumzusuchen, wo jetzt das Buch der Bibel steht. Und einige haben natürlich dann gewisse Anmerkungen hierzu. Das ist mir schon klar. Aber man sollte schon wissen, was die Reihenfolge der biblischen Bücher ist. In der Lutherbibel sieht es natürlich ein bisschen anders aus als in anderen Bibeln. In englischen Bibeln ist im Neuen Testament eine andere Reihenfolge gegeben. Die hebräischen Bibeln sehen ganz anders aus, das ist mir schon klar. Aber wenn man zum Beispiel die Lutherbibel nimmt als Leitfaden, das ist die Bibel, die man lesen will, studieren will, dann sollte man die Bücher der Bibel in der Lutherbibel kennen, was die Reihenfolge angeht. Besondere wichtige Stellen sollte man kennen, sollte man auswendig gelernt haben. Wichtige Stellen, wichtige Prinzipien, das prägt sich dann ein. Das ist etwas, was die Eltern mit den Kindern tun sollen, tun müssen. Ich kann als Prediger jetzt nicht hier zu jedem Kind gehen und sagen, okay, jetzt hast du doch auch schon alles gelernt. Ich meine, das kann man ohne weiteres machen, natürlich. Ein Kind kann zu mir kommen und sagen, ach Herr Link, ich möchte Ihnen gerne mal vortragen, was ich jetzt gelernt habe. Und trägt mir dann einige Stellen vor. Wunderbar. Nichts dagegen einzuwenden. Wir sollten Kinder für ihre Leistungen belohnen. Jetzt hat ein Kind, sagen wir einmal, die 10 Gebote gelernt, trägt das jetzt den Eltern vor. Wunderbar. Und es gibt eine Belohnung dafür. Auch da nichts dagegen einzuwenden. Und so gibt es viele Dinge, die man als Eltern tun kann. Und unsere Broschüre wird sehr auf diese Dinge eingehen. Letztendlich ist natürlich dann die Verantwortung der Kinder, der Jugendlichen, selbst diese Entscheidungen zu treffen. Aber die Gewohnheit ist bereits schon vorhanden. Und diese Gewohnheit ist sehr wichtig. Wichtig ist, die Kinder dazu anzuhalten, zu beten. Sie zu lehren, zu beten. Wie ich eben sagte, wir hatten vielleicht nicht auf die richtigste Weise damals am Abend die Gebete insoweit gesprochen, dass wir das Vaterunser her sagen sollten. Aber es geht mir jetzt um das richtige Gebet. Zusammen mit den Kindern am Abend, bevor man schlafen geht, niederknien, zusammen mit denen beten. Dass es eine Gewohnheit wird, dass die Kinder auch diese Gewohnheit erlangen, zu beten. Dann kommt man nachher nicht unbedingt immer in die Versuchung, nicht mehr zu beten. Auch das wiederum die Verantwortung der Eltern. Wir haben an unseren Versammlungen zum Laubhüttenfest seit einigen Jahren nun sogenannte Kinderveranstaltungen abgehalten. Da gab es dann Bastelarbeiten, es gab aber auch andere Belehrungen. Und die Kinder, die daran teilgenommen haben, so wurde mir das also zumindest mitgeteilt, die waren begeistert davon. Absolut begeistert und die wollen das auch weitermachen und wir werden das in aller Form unterstützen. Wir haben auch weitere tolle Aktivitäten geplant, aber zunächst einmal gab es solche, die keine Lust hatten, daran teilzunehmen. Ich spreche jetzt von Kindern, vielleicht von Jugendlichen, die etwas älter bereits sind, die wollten daran nicht mehr teilnehmen. Nun, es liegt wiederum auch bei den Eltern, die Kinder dazu zu animieren, die Kinder dazu zu ermutigen, daran teilzunehmen. Nicht irgendwie ihre Teilnahmslosigkeit dadurch zu unterstützen, dass man sagt, oh ja, wenn ihr nicht wollt, dann ist es okay. Wenn Kinder nicht teilnehmen wollen an diesen Veranstaltungen, obliegt es den Eltern, sie zu motivieren, die Arbeit der Kirche zu unterstützen. Das sagte ich. Die Arbeit der Kirche besteht darin, den Eltern zu helfen, die richtige Erziehung auch im religiösen Bereich durchzuführen, aber es obliegt den Eltern auch wiederum, die Funktion der Kirche zu unterstützen, ihnen und den Kindern dabei zu helfen und beizustehen. In der Zukunft wird ein Prediger bei diesen Kinderveranstaltungen, die wir zum Laubhüttenfest abhalten werden, zugegen sein. Auch um dann Fragen beantworten zu können, die die Kinder haben mögen, die Jugendlichen haben mögen, die sie vielleicht sich irgendwo vorstellen und nicht so den Mut haben, irgendwie sie zu stellen. Das werden wir durchaus befürworten und ihnen dabei helfen. Wir hatten einen Kinderchor. Das letzte Jahr hatten wir keinen, weil nicht genügend Interesse vorhanden zu sein schien. Und die Eltern sollen und müssen die Kinder und die Jugendlichen dazu animieren, ermutigen, am Chor teilzunehmen. Und wenn eine Zusage getroffen worden ist, ja, wir nehmen daran teil oder wir werden unsere Kinder zu dem Chor schicken oder zu den Veranstaltungen, zu den Proben und dann auf einmal sagen, okay, ja, wir müssen aber jetzt irgendwo einkaufen fahren, ja, da ist da was faul, schauen Sie. Zunächst einmal nimmt man sein Wort zurück, sein Versprechen zurück, was man gegeben hat, das ist schon verkehrt. Und dann ist natürlich auch so, dass man die Kinder dazu motivieren muss. Dann muss man selbst einmal ein bisschen hinten anstehen und sagen, nein, das ist jetzt wichtiger, als dass wir jetzt rausgehen, um da großartig Sachen einzukaufen. Ich spreche jetzt nicht von Notlagen. Also schauen Sie, das ist wiederum die Verantwortung der Eltern, insoweit die Kinder zu ermutigen, die Jugendlichen zu ermutigen, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Denn diese Veranstaltungen haben schon einen Sinn. Die machen wir nicht deshalb, weil wir irgendwo die Zeit totschlagen wollen. Ganz im Gegenteil. Und wie ich eben schon angedeutet habe, sind wir dabei, wirklich tolle biblische Projekte für die Kinder vorzubereiten, die aber zunächst einmal an die Eltern gegeben werden, sodass die Eltern diese Projekte mit ihren Kindern, ihren Jugendlichen durchführen können. Das ist der Grund der ganzen Sache. Und zwar zu Hause, vielleicht am Sabbat. Um wiederum diese Kommunikation, diese Zusammengehörigkeit zwischen Eltern und Kindern herzustellen, wiederherzustellen oder zu erweitern. Und ich kann gleich jetzt schon sagen, ihr könnt sehr darauf gespannt sein, was in naher Zukunft geschehen wird. Und dann bitte macht mit. Ihr Eltern macht mit, ihr Kinder macht mit. Denn das ist Grund für diese Projekte, die wir vorhaben, durchzuführen. Denken wir daran. Wir wollen als Kirche dazu beitragen, dass die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern zunimmt, dass sich das Herz der Eltern den Kindern zuwendet, dass sich das Herz der Kinder den Eltern zuwendet, dass Gott Freude hat an seiner Kirche, an den Mitgliedern der Kirche. Und wir alle können mithelfen. Wir alle sollen mithelfen, genau das zu bewirken. Denn wir wollen in keinster Weise schuldig sein, wenn Gott sagt, ihr hättet etwas tun können, habt es nicht getan. Und jetzt, wie sieht's aus? Die Welt wird immer dunkler werden. Ihr hättet zumindest in eurem eigenen Leben etwas Licht herbeiführen können, aber das ist nicht geschehen. Das darf in unserem Leben in keinster Weise der Fall sein. Und so bedanke ich mich heute für eure Aufmerksamkeit. Verbleibe ihr und euer Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.